Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hola aus Madrid. Tiki-Taka ist wieder vor Ort und das jetzt auch länger. Bis zum Saisonende werde ich in Viva España verweilen und ich glaube, Alex ist schon ganz neidisch, oder?
Ich bin neidisch und nichtsdestotrotz bin ich froh für dich. Hallo erstmal. Und zwar deswegen froh, weil es war ein ganz schön enges Rennen bei dir. Ne? Also es war ein Fotofinish, dass du quasi die Reise antreten konntest. Erzähl mal.
Ja, ich bin ja aus Madrid zurückgekommen, erst vom Clásico und dann habe ich doch noch irgendwie was mitgeschleppt. Auf einmal war ich plötzlich positiv, nur ganz leichte Symptome, alles okay. Stefanie und Luis geht's auch soweit okay. Aber ja, dann irgendwie Freitag war es erst endlich dann wieder negativ, Samstag den 2. und Sonntag dann die Bestätigung, oh Gott sei Dank, wir können wirklich verreisen, ich musste keine Flüge umbuchen oder so, die Unterkunft verschieben. Also das hat es nochmal ein bisschen spannend gemacht, aber wie gesagt, uns dreien geht's gut. Ich war auch nur so die ersten 2-3 Tage Nase gelaufen und so weiter, aber jetzt sind wir hier. Luis hat auch die Reise sehr gut mitgemacht, war ja von Nürnberg mit Zug nach Frankfurt, dann dort der Flieger, bis man in der Unterkunft ist, sind ja auch irgendwie, keine Ahnung, 11 Stunden. Sehr entspanntes Baby. Und jetzt Quizfrage, Alex, was meinst du denn, wie kriegt man ein Baby dazu im Flugzeug, dass es nicht schreit oder was macht es wahrscheinlicher, dass es nicht schreit?
Oder dass es quasi eingelullt wird. Ja, du zeigst dir natürlich Real Madrid-Spiele, denn die sind nicht so ergiebig.
Oh, Treffer versenkt, Alter. Ja, man könnte es ja auch sagen, er schreit dann und weint, weil es ist so furchtbar. der Trick heißt bei Take-Off und bei Landung, also da, wo der Druck sich verschiebt, verändert, trinken. Dass er da irgendwo in die Brust kommt oder an die Flasche und einfach gar nichts von dem Druck merkt und dann einfach die ganze Zeit ruckelt das Flugzeug und er denkt sich so, hä, okay, ist ja irgendwie ein cooles Auto, das können wir häufiger machen, aber vom Druck merkt er nichts. Also da entspannter Flug und vielleicht jetzt auch eine entspannte Folge, wobei es gab ja hier und da wieder den ein oder anderen Aufreger in La Liga. Bei Real Madrid waren das 4 oder so, bei Barca gab es glaube ich auch einen, bei Atletico den Elfmeter. Ich glaube, am Ende ist vielleicht alles halb so wild, aber wir wollen ja trotzdem drüber reden. Leute wollen ja trotzdem hören, was wir so zu sagen haben. Und es wird auch eine besondere Folge. Der eine oder andere kennt mittlerweile unseren neuen Patreon, den Max. Der ist ein Rojiblanco, der hat bei Atletico einiges zu sagen. Den lassen wir später noch zu Wort kommen. Und dann haben wir natürlich noch, es ist jetzt wieder hier englische Woche, Europa League, Champions League, müssen wir ein paar Prognosen abgeben. Ansonsten gibt's noch ein bisschen Input. Ich glaube, Nikola, Ole, Niklas, die haben uns auch alle geschrieben neben Max. Also, ja, bisschen volle Folge, ne? Wie immer.
Wie immer. Ja, langweilig wird's natürlich nicht, ne? Also nicht nur bei euch, bei Familie Kern und Co., sondern auch in La Liga. Langweilig wird's nicht.
Ja, vor allem gab's jetzt in La Liga jetzt schon den 9. Trainerwechsel. War ja frisch, Länderspielpause hat begonnen und wir haben gedacht so, sieht düster aus bei Mallorca irgendwie. Da hatte ja Luis Garcia eigentlich die Mannschaft direkt wieder zurückgeführt, tolle Arbeit gemacht, aber irgendwie war da auch der Wurm drin. Und ja, jetzt ist es da passiert. 9. Trainerwechsel der Saison. Das nach 30 Spieltagen ist schon nicht wenig, würde ich mal sagen. Und Mallorca hofft da jetzt auf den Effekt eines alten Haudegens, eines alten Feuerwehrmanns. Javi Aguirre hat damals, glaube ich, war das Leganés nicht retten können, aber war ja eine knappe Geschichte, glaube ich, damals noch mit irgendwie gegen Real, der letzte Spieltag, da war ja sowas. Ja, aber jetzt auch das Debüt 0-1 bei Getafe verloren und das schon auch nicht unverdient. Ich erinnere mich da an diesen Lattenkracher von Oscar Rodriguez. Getafe hat, wenn Getafe schon mehr macht als du als Mallorca, dann läuft vielleicht das eine oder andere schief und dann am Ende war es, glaube ich, Joker Majoral, der dann gestochen hat nach einem feinen Steckpass. Also da Sieg für Mallorca. Haben ja auch noch einen Elfmeter verschossen durch Ünal.
Ja, Big Point für Getafe natürlich, die nicht nur weiter super, super gut drauf sind, sondern erneut einen großen Konkurrenten hinter sich gelassen haben. 3 Punkte gegen Mallorca sind ja quasi 6 Punkte. Also ein 6-Punkte-Spiel sozusagen. 10 Punkte Vorsprung. Nee, wie viel sind es? Ich kann nicht zählen. 6 Punkte Vorsprung, sorry. 6 hat Getafe jetzt auf Mallorca, also auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Von daher, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ein 6-Punkte-Spiel. Also erneuter Big Win zeigt mal wieder auf. Getafe unter Kike Sanchez Flores. Wow, tolle Arbeit.
Und vor allem zu Hause.
Vor allem zu Hause sind sie wirklich super, super gut. Wieder das Getafe von früher, von vor 2-3 Jahren, wo sie ja ne, teilweise Siebter, Achter, Sechster wurden, Europa League spielten, da regelmäßig die Gegner zu Hause ärgerten. Also das ist schon sehr, sehr gut. Ja, und weniger gut ist das 0-1 aus Mallorcas Sicht, denn die sind jetzt natürlich auch auf dem Abstiegsplatz. Plus auch noch ein Pünktchen verloren gegenüber Cádiz und gegenüber Granada beispielsweise. Denn die beiden haben jeweils einen Punkt geholt, vor allem Cádiz einen ziemlich guten Punkt, außer in Valencia 0-0. Sprich, Cádiz hat jetzt schon 2 Punkte Vorsprung vor Mallorca. Plus das bessere Torverhältnis. Also.
Ja. Immerhin, ja, trotzdem kann sich das ja schnell wenden, aber
nee, klar,
ja,
aber
es fällt schwierig bei Mallorca irgendwie zu sagen, dass da jetzt noch der ganz große Trainereffekt kommt. Javi Aguirre ist da jetzt auch nicht, glaube ich, der ganz große Motivator, sondern eher der es dann ja ein bisschen konservativer vielleicht angeht. Wie gesagt, ein alter Haudegen, der eigentlich weiß, was er macht, aber vielleicht seine letzten Erfolge da auch schon eine Weile her sind. Spannend bei dem Spiel war also eines der Highlights in diesem Spiel. Wir haben es dann noch mit Tiki-Taka geteilt, aber La Liga typisch natürlich das Video schon gelöscht. Matteo Laos hat da fast hier so einen 360-Grad-Turn gemacht und irgendwie 4 gelbe Karten auf einmal ausgepackt. Das sieht man auch nicht oft, so eine Szene von dem Schiedsrichter. Hat er sich mal wieder eingegönnt. Das war jetzt nicht so unbedingt der Aufreger, eher noch der Elfmeter, aber auch da wieder so eine typische Szene. Franco Russo hat den Oberarm am Oberkörper dran angewinkelt, keine Luft dazwischen, aber dann der Elle Speiche, wie der Unterarm, der ist halt ein bisschen abgespreizt. Kurze Distanz wird er angeschossen im Strafraum, macht sich dadurch ein bisschen breiter mit der Körperfläche. Ja, das weiß man mittlerweile, da gehört dann auch der Unterarm nicht hin, deswegen war das dann Elfmeter. Aber Enes Ünal hat verschossen, deswegen war das dann gar nicht mehr so der große Aufreger. Mallorca hat aus anderen Gründen verloren, aber wir kommen zu einem Spiel mit eben 3-4 anderen Aufregern in Anführungszeichen. Bin gespannt, was du zu dem Spiel zwischen Celta Vigo und Real Madrid sagst. Es gab ja 3 Elfmeter und auch noch ein Tor von Celta, was aberkannt wurde. Willst du vielleicht gleich loslegen?
Dann können wir gleich was abhaken.
Eigentlich wollen tue ich nicht, nee.
viel sagen wollen tue ich nicht. Sonst laufe ich Gefahr, dass mein Blutdruck wieder steigt. Und ehrlich gesagt, jetzt ist ja hier Montagabend schon, eigentlich ist er ziemlich runtergefahren, der Blutdruck. Ich möchte gar nicht, dass ich ihn wieder hochfahren muss, um ehrlich zu sein. Also nee, das war schon aufregerisch für mich. Und die Anführungszeichen sind für mich auch eher nicht angebracht. Also,
alle 4 Szenen?
Ja, ich habe jetzt gar nicht mehr alle 4 auf dem Schirm. Also fangen wir mal der Reihe nach an. Ich habe nur 3 auf dem Schirm. Waren ja nur 3 Elfmeter. Was waren denn? Ach so, die 4. Ja, war das Abseits, ne?
Genau.
Stimmt. Ja, so gesehen doch 4 auf jeden Fall Aufreger. Und aus Celta-Sicht kannst du 4-mal sagen, naja, wir hatten Pech. So nenne ich es jetzt mal. Mhm. Fangen wir mit dem Abseits sogar an, weil das die einzige Nicht-Elfmeter-Szene ist. Es ist halt unglücklich, dass Alsbas dahin geht, ne, zum Ball, also sich hin bewegt, auch wenn er natürlich nicht interveniert im Sinne von, er spielt nicht den Ball, aber er läuft aktiv hin und das ist sein Fehler. Er darf da nicht hinlaufen und dadurch muss ja so Alaba so einen leichten Bogen um ihn rumlaufen und das ist das Problem. Die Frage ist natürlich trotzdem, und ich glaube, bei der Zone haben sie es auch gestellt, hätte Alaba, auch wenn Aspas da nicht wäre, den Ball trotzdem klären können und wir können es halt nicht auflösen. Man weiß es nicht. Also es kann auch sein, dass Alaba, selbst wenn Aspas da gar nicht steht oder da gar nicht ist, trotzdem den Ball nicht klären kann, weil er nicht hinkommt. Ja, aber Aspas läuft aktiv dahin und bleibt dann im letzten Moment dann trotzdem weg. Aber dieses Hingehen ist leider das Problem. Sehr unglücklich für Celta. Ich finde nicht unbedingt, dass man es Abseits pfeifen muss, aber es gibt eben einen guten Grund, warum er es pfeift, nämlich weil er aktiv hingeht. Also er ist leider selber schuld, aber boah, das ist schon unglücklich aus Celta-Sicht, denn
er macht ja in dem
Sinne. Aber er hätte den ja von der Linie runtergekratzt.
Ne? Ja, aber das weiß man ja eben nicht, ne?
Also es ist auch nur so ein er muss ja nicht komplett außen rum, aber so einen leichten Minibogen. Ja. Also es ist sehr, sehr, sehr unglücklich für Celta. Dämlich von Aspas, dass er erst hin, weil er weiß ja sogar, dass er im Abseits ist. Also er geht ja hin aber, er ist im Abseits und bleibt dann wieder weg, aber er läuft trotzdem aktiv so 2-3 Schritte hin und das hätte er nicht machen dürfen.
Ja.
Und das, ja. Also leider selbst schuld. Also es ist schon keine falsche Entscheidung, aber es ist eine sehr, sehr unglückliche aus Celta-Sicht.
Ja. Und selbst schuld sage ich eben auch bei 2 von den 3 Elfmeter, wo sich Celta einfach zu schlampig, zu ungestüm im eigenen Strafraum verhalten hat. Das war ja das, der erste Elfmeter war ja, Militao sieht gar nicht, was hinter ihm so passiert, holt aus zum Abschluss, Ball so in der Luft und dann kommt einfach von hinten der irgendwie plötzlich ein Fuß wo also den ausholenden Fuß von Militao, den sich da ein Gegenspieler von Celta plötzlich so in den Schritt schraubt, da hat ja Militao nicht jetzt vielleicht wie Mondi die Intention, oh, da könnte irgendwo jetzt ein Kontakt kommen, ich bin schon mal bereit zum Fallen und bereit schon mal mir einen Schrei vor oder so. Also das ging für mich so weit auch in Ordnung, weil sonst hätte eben Militao das Leder auf den Kasten getroschen und so wurde er eben da am Schuss gestört und wird da eben dann auch mehr oder weniger umgerumst. Also das war da noch für mich die klarste Entscheidung an diesem Abend.
Ja, für mich auch, vor allem, weil ich immer versuche, die Entscheidung nachzuvollziehen, indem ich es mir in Real Life ansehe, also auch im Nachhinein dann nochmal, ne, mit Super Slow-Mo und Zeitlupen und Standbild ist das verzerrt auch immer, auch die eigene Wahrnehmung, aber natürlich generell auch die Wahrnehmung von Schiedsrichtern oder von VARs. Ich finde, man sollte immer versuchen, sich hineinzuversetzen in den Schiedsrichter, so gut es geht. Klar, man steht nicht auf dem Platz, man hat einen anderen Sichtwinkel vom Fernseher, logisch, durch die Kamera. Nichtsdestotrotz, wenn man versucht, es in Real Life zu sehen, kann man sich am ehesten hineinversetzen in die Szene und dann für sich entscheiden, oh, hätte ich da Elfmeter geben oder nicht. Und ich hätte in Real Life, glaube ich, tatsächlich auch bei Militao direkt auf den Punkt gezeigt, weil das eben, wie du schon sagst, der stellt sich blöd an, Nolito, läuft ihn da in die Quere quasi, ne, von hinten rein. Ja. Natürlich, er will ihn nicht faulen, er will nur irgendwie dahin, um zu stören, um zu blocken, um was auch immer, aber läuft ihm in den Schuss ein, es ist halt einfach auch blöd angestellt, ne, also Pech gehabt, blöd angestellt, selbst schuld, aber in Real Life hätte ich da auf den Punkt gezeigt. Nur, das hätte ich bei den anderen Szenen in Real Life eben nicht getan. Am allerwenigsten bei der dritten, aber auch schon bei der zweiten war ich in Real Life nicht bei, oh, da pfeife ich, sondern eher, oh, der sucht den Kontakt. Also der will irgendwas, in dem Fall Rodrigo war es, glaube ich, beim zweiten, ne?
Rodrigo,
der versucht was zu machen, der versucht was zu schinden, der versucht sich faulen zu lassen. Das war schon in Real Life mein Eindruck. Und ich finde, die Bilder haben das auch bekräftigt, also sowohl beim zweiten bei Rodrigo als auch beim dritten bei, wer war der dritte? Mendy.
Mondi,
ne, so. Und in Real Life hatte ich bei 2 und bei 3 eben auch den Eindruck, das ist kein aktives Foul des Verteidigers, sondern ein aktives Suchen des Stürmers. Und da bin ich kein Fan davon, da Elfmeter zu pfeifen.
Ja, Rodrigo eben, kriegt er das Bein mehr oder weniger gestellt, das muss er dann fast schon annehmen, aber was Mondi hat einfach nur die Intention, einfach irgendwo den Kontakt zu suchen, er macht ja sogar noch eine Art Ausfallschritt, um irgendwie der Gegenspieler zieht ja sogar seine Beine zurück, macht es quasi, damit er nicht getunnelt wird, zieht er die Beine zusammen und Mondi, statt einfach drum rum zu gehen, hätte er an den Ball kommen können, dranbleiben können, fädelt er da irgendwie ein und das gefällt mir auch nicht, dass du nur mit der Intention in den Strafraum gehst, irgendwie einen Elfmeter rauszuholen, also ja, Kontakt und irgendwas waren dann auch noch die Sohle oder die Stollen vom Gegenspieler auf Mondis Schuh in der Superzeitlupe, aber das ist mir eigentlich auch zu wenig.
Ja, aber genau da sind wir ja beim Thema. Ich habe versucht, den Real Life für mich zu bewerten, also in Realgeschwindigkeit. Und jetzt, wenn wir dann, wie gesagt, die Zeitlupen nehmen und Standbild und Super Slow-Mo und dann eben sehen, was Mondi da macht und was vor allem der Celta-Verteidiger gar nicht macht oder versucht zu verhindern, nämlich er macht sich ja sogar klein, also er hat ja versucht, sogar die Beine zusammenzunehmen, um ihn nicht zu berühren. Genau. Und das meine ich ja, wenn ich in Real Life für mich denke, oh, der hat wohl geschunden, Eindruck Real Life, und das gleiche ich dann mit den Bildern ab und im Optimalfall macht ja der Schiedsrichter das, weil ihm der VAR sagt, guck dir das nochmal an, so wäre das ja das Optimum, ne? Selbst wenn er für sich Elfmeter entscheidet, dass ihm der VAR sagt, guck dir das nochmal an und wenn du es dann anguckst, dann kannst du es ja abgleichen mit dem, was du vermeintlich gesehen haben möchtest in deinem Kopf. Mhm. Und die Bilder zeigen ja, nee, der Celta-Spieler spielt da kein Foul, will auch kein Foul spielen, macht sich klein, zieht die Beine zurück und der Real-Angreifer will sich faulen lassen, will den Kontakt von sich aus initiieren, also macht eine aktive Bewegung, macht einen Schritt rein in den Celta-Verteidiger, lässt sich in den Reihen fallen. Das darf kein Elfmeter sein. Niemals darf das Elfmeter sein. Und da kommen wir wieder zum Thema VAR. Der VAR muss den Schiedsrichter da hinweisen, dass das kein Foulspiel ist, des Celta-Spielers.
Das ist halt wieder so ein softer Kontakt.
Ja, aber er muss ihm das sagen. Ich verstehe, warum du es gepfiffen hast, aber guck dir die Bilder an, denn die geben das nicht wieder. Ja. Der Kontakt wird initiiert vom Realspieler. Das muss das sein, was der VAR dem Schiedsrichter mitgibt und dann rennt der Schiedsrichter an den Bildschirm, schaut sich's an und optimalerweise revidiert das seine Entscheidung. Ja. Und das ist das Hauptproblem, warum wurde denn das wieder nicht gemacht? Sprich, es ist wieder ein Fehler, ein Fehlen, ein Lapsus des VARs, natürlich auch des Schiedsrichter in erster Instanz, aber die zweite Instanz, die höhere Instanz, ist immer der VAR, der da den Fehler korrigieren kann Weil er alle Szenen der Welt und alle Zeit der Welt hat, es sich in Ruhe anzuschauen, und er macht den zweiten Fehler on top und den für mich eben viel gravierenderen Fehler, weil er sich ja anschauen kann. Und deswegen ist das für mich, und deswegen ist das für mich ein furchtbar schlechter Elfmeterpfiff und ein furchtbarer Fehler und dann im Endeffekt auch, ja, kann ich verstehen, dass sich Celta beschissen vorkommt oder dass sie sagen, ja, wir wurden da betrogen, beschissen, wie auch immer. Denn es stand ja 1-1 und ohne diesen Elfmeterpfiff geht das vielleicht 1-1 aus. So, von daher da nicht so geil.
Ja, bestimmt auch nicht beklagen können, weil so viel haben sie jetzt auch nicht investiert. Also schon alles klar, das ist ein glücklicher Sieg, sage ich schon auch. Aber von den 4 Entscheidungen, strittigen Entscheidungen, gehen eben schon in meinen Augen 3 in Ordnung. Unser Niklas, der Patreon, hat uns auch geschrieben und er fasst es zusammen. Viel Wind und nicht viel. Nur der Elfmeter von Mondi war zweifelhaft. Alle anderen Entscheidungen sind absolut vertretbar. Auch der Elfmeter an Mondi ist für mich definitiv keine klare Fehlentscheidung. Natürlich ist es eher kein Elfmeter, da er den Kontakt schon sucht, aber es gab definitiv schon schlimmere Entscheidungen. Jetzt kommt's. Komischerweise wird das Handspiel von Araujo gestern nicht thematisiert, aber auch hier hätte man Elfmeter geben können. Na, da kommen wir später nochmal beim Barca-Blog zu dem Punkt. Also ja, es bleibt wie immer ein Streitthema und jetzt ist natürlich die große Aufregung. Real Madrid hat jetzt 10 Elfmeter in dieser Saison schon bekommen. Keine andere Mannschaft hat mehr. Was meinst du, wer folgt da auf Platz 2 mit den zweitmeisten Elfmetern?
Nicht Barca, glaube ich.
Nee,
die hatten glaube ich nicht so
7 habt ihr.
Nicht so super viele, zumindest in letzter Zeit glaube ich nicht mehr.
Nee.
Ich sag Atletico. Nee, warte mal. Waren es nicht was Bilbao sogar?
Oh, Atletico erst 3. Boah,
das ist echt das Atletico erst 3.
Bilbao glaube ich auch ganz wenig, was sehe ich hier 5. Es ist auch typisch, vielleicht jetzt wirst du sagen, ach, Bordalas, FC Valencia. Die wissen noch, wie man sie rausholt.
Ja.
8 Stück bei denen.
Ja, krass.
Immerhin.
Aber insgesamt glaube ich, in der La Liga-Historie hat er jetzt Real mit Abstand die meisten irgendeine historische Marke geknackt. Sind es 500 Elfmeter oder keine Ahnung? 500.000? Ich weiß es nicht.
Ja.
Irgendeine Marke meine ich, eine historische, haben sie geknackt. Hab's nur so aufgeschnappt auf Twitter. Ja. Übrigens, hast du mitbekommen, was Aspas nach dem Spiel gesagt hat? Angesprochen. Ja,
von wegen, komm Pablo, den hätte er doch selbst auch schießen können,
das hat noch gefehlt. Genau, das Einzige, was noch gefehlt hat, ist, dass der Schiedsrichter Pablo, wie auch immer, weiß ich jetzt nicht, wie er hieß, dass er den nächsten noch einen on top pfeift und den dann selber schießt. Fand ich witzig, aber nicht amüsant, fand ich sehr pointiert, aber irgendwo auch ein bisschen angemessen. Also ich sehe es tatsächlich ein bisschen deutlicher als unser Patron Niklas. Für mich ist das, ich will jetzt nicht sagen, ein Skandalelfmeter, das ist immer so beim Thema Doppelpass und Polemik. Das mag ich ja nicht so gern, aber ein absolut falscher Elfmeterpfiff, zumindest der letzte. Nochmal, ich hätte den vorletzten auch nicht gegeben in Real Life, aber spätestens der letzte ist wirklich komplett falsch für mich und deswegen kann ich absolut verstehen, dass sich Celta da aufregt. Denn nochmal, es war ja auch der Entscheidende, ne? Es ging 2-1 aus, wenn es jetzt 3-1 ausgeht und es der Elfmeter zum dritten Tor, mein Gott, ne? Aber so war es der Siegtreffer per Elfmeter und dann 3 on top, ne? Das ist schon unglücklich und deswegen verstehe ich schon, warum Aspas da das nicht so geil fand und sich da ein bisschen pointiert äußert.
Ja. Nur um die Aufregung ein bisschen abzumildern, sollte jetzt jemand schreien, ach ja, er kriegt immer die meisten Elfmeter. Letzte Saison war das gar nicht der Fall, da hatte Real Madrid die wenigsten Elfmeter bekommen. Damals nur 3 Stück, Barca stand bei 8, Atletico bei 7 und die meisten hatte Villarreal damals mit 13 Stück. Das ist auch eine Ansage, da hatte Gerard Moreno, stand dann dadurch ganz weit oben in der Torjägerliste. Jetzt steht natürlich Karim Benzema ganz weit oben, der hat jetzt seinen Saisonrekord eingestellt. Der kommt noch aus der Saison 2011-12, damals hat er in wettbewerbsübergreifend 32 Mal getroffen. Jetzt steht er bei 34 Treffern. Nur eben in 35 Saisonspielen, das 35. Tor, hat er sich gedacht, ach komm, einen schenke ich euch. Aber auch der zweite Elfmeter ist eigentlich ein Aufreger, weil den hätte man, wenn man kleinlich ist, und das war der Schiedsrichter, hätte man den wiederholen müssen, weil da waren dann auch schon 1-2 Celta-Spieler deutlich eingelaufen,
noch vor der
Ausführung.
Ich meine, ich habe auch ein Standbild gesehen, aber da war auch die ein bisschen zu viel abgeschnitten, also so 100% habe ich es nicht mitbekommen, aber ein Standbild habe ich aufgeschnappt, da waren Celta-Spieler zu viel drin. Aber auch da wieder Standbild. Ich hätte es dann auch in normal sehen müssen als Highlight-Reel, als Szene und nicht nur als Bild. Das ist ja immer schwierig, wenn da die Hälfte fehlt. Aber ja, also auf jeden Fall einige Aufreger bei diesem Spiel. Und es war das, ich glaube, da sind wir uns einig, das erwartet schwere Spiel im Balaidos. Ich habe ja 2-1 dann sogar getippt für Real. Aber das war mir schon klar, dass das richtig happig wird, weil wenn Zelda Bock hat, sind die einfach von zu Hause richtig unbequem. Also
ja, Zelda ist aber auch irgendwie die letzten Jahre eher dann Stolperstein für euch gewesen. Jetzt nicht nur bei dem 3-3 in der Hinrunde. Wir haben jetzt, glaube ich, zum vierten Mal in Folge dort gewonnen und von den letzten, was weiß ich, 10 Duellen 9 für uns entschieden. Also ja, es ist nicht einfach, aber irgendwie, man hat einfach gesehen, es ist einfach die defensive Qualität bei Zelda dann doch überschaubar zu ungestüm vorne. Und wenn dann vorne mal Aspas keinen glorreichen Tag hat wie gegen euch in der Hinrunde, dann geht das eben nichts. Und Santimina irgendwie hat nicht von Beginn an gespielt, hat mich auch gewundert. Also war das dann fast schon ein leichtes Spiel, dass dann die Konter gar nicht so groß ausgespielt wurden bei Celta. Aber ja, trotzdem, Real Madrid kein gutes Spiel gemacht und gibt's zu Recht mal wieder Kritik, weil das mal wieder zu viel Kontrolle war. Aber wie das dann gegen Chelsea aussieht, ob es da vielleicht auch wieder zu viel Kontrolle, zu viel Angsthasenfußball gibt, das machen wir später nochmal ein bisschen Champions League-Prognose. Ich würde mal eine Mannschaft loben und das ist Real Betis. Die sind ja jetzt auch die letzten Wochen mehr und mehr durchgereicht worden, aber ich habe das 4-1 gegen Osasuna gesehen und muss sagen, auch wenn mal so wichtige Spieler wie Canales, Fekir, glaube Borja Iglesias und Willian haben auch nicht gespielt, aus verschiedenen Gründen, selbst wenn die mal fehlen, haben sie trotzdem noch genügend Männer, die wissen, wo das Tor steht. Und das ist einerseits natürlich Juanmi, der hat jetzt erstmals seit Januar wieder getroffen, seine Saisontore 13 und 14 gemacht. Dazu kamen dann noch bei diesem 4-1 noch zwei Vorlagen. Auch da Alex Moreno, richtig starkes Spiel gemacht, einer der vielleicht besten Linksverteidiger der Liga. Vorher noch irgendwie einen Kopfball an die Latte gesetzt und da merkt man einfach, dieses schnelle Spiel, die Außen einzusetzen, was man bei Barca schon sieht, was jetzt auch bei Atletico wieder mehr und mehr kommt, irgendwie schnell nach außen, dann der Außenverteidiger legt direkt wieder nach innen, das kann der Alex Moreno auf links gut, das kann aber auch Bellerin auf rechts gut, das hat mir schon imponiert und da frage ich mich, warum das Betis in den letzten Wochen gar nicht mehr so oft gezeigt hat, auch eben in der Europa League, aber das war ein starkes Spiel, die haben genügend Jungs, die wissen, wo das Tor steht und da eben ein verdienter Sieg von Betis gegen Osasuna. Mal gucken, für Champions League wird das vielleicht jetzt doch nichts mehr, auch wenn ja, es nur 4 Punkte zum vierten sind, das ist ja jetzt der FC Sevilla.
Es sind nur 4 Punkte, ja. Für Betis war das, glaube ich, schon kein schlechtes Ergebnis, dass dann Barca Sevilla im Topspiel geschlagen hat, darüber sprechen wir ja gleich, aber ich glaube, die machen sich durchaus da Hoffnung, da noch auf Rang 4 zu springen. Ich habe mir gerade das Restprogramm angeschaut, weil ich das recht interessant finde, auf wen Betis noch so trifft. Letzter Spieltag gastieren sie in Madrid am 35. Topspiel gegen Barca und dann geht es noch nach Getafe.
5-2 wieder.
Es geht noch nach Getafe, das ist auch ziemlich haarig. Mhm. Es geht übernächste Woche nach San Sebastian zu Real Sociedad. Also da ein Topspiel. Valencia steht auch noch an. Also
Pokalfinale bald.
Pokalfinale, genau. Das ist in 3 Wochen ist Pokalfinale. Also doppelt gegen Valencia. Nicht nur Pokalfinale, sondern auch in der Liga. Also ziemlich schweres Restprogramm. Sevilla finde ich ein bisschen leichter. Ja, in 2 Wochen noch gegen Real Madrid zu Hause. Und dann in Villarreal und gegen Atletico sind so die letzten, also die schwersten Spiele. Also plus 4 Vorsprung. Und wie ich finde, leichteres Restprogramm. Ich glaube, am Ende sollte das Sevilla schon schaukeln. Dass sie da auf Rang 4 bleiben. Denn die Frage ist, so eng es natürlich noch ist, 57, 57, 57, ne? Heißt es ja aktuell, also Barca, Atletico und Sevilla. Ja. Aber ich glaube, Barca und Atletico sind so gut drauf, die sollten sich die Champions League nicht mehr nehmen lassen.
Ja, da ist einfach wieder auch das Selbstvertrauen da und bevor wir Atletico später loben, muss ich dann auch erstmal den FC Barcelona loben. Wie war das, Xavi hat euch übernommen, da wart ihr Neunter? Vor diesem Topspiel gegen Sevilla wart ihr Vierter kurzzeitig nur, habt den zweiten empfangen und jetzt irgendwie Plätze getauscht. Barca Zweiter, Sevilla nur noch Vierter. Und das, ja, man hat ja eigentlich nur gewartet, wann das Tor fällt und es lag in der Luft und Sevilla hat ja nicht drum gebettelt, aber auch wieder zu wenig gemacht. Und dann, wenn sie mal über die Mittellinie kamen, haben sie es schlampig zu Ende gespielt. Und das ist dann auch einfach der technische Unterschied, wo dann auch die Qualität einfach Barca mehr hat. Oder Barca hat dann zumindest einen ziemlich gutes junges Talent, das auch mal irgendwie solche Golassos auspacken kann. Also leider geil, Petri. Leider sehr geiles Tor gemacht.
Ja, so leider ist es ja gar nicht. Es ist ja das für die Madridisten das beste Ergebnis gewesen. Auch wenn der ein oder andere
Ach, zum Quatsch.
Twitter da. Ja doch, weil sonst hätte ja sie Sevilla einen Punkt mehr, wenn sie unentschieden spielen. Sprich, ihr hättet einen weniger
Alter, die Vorsprung. Halten sich doch nicht auf Platz 2.
Ja, aber trotzdem.
Ihr seid doch die viel größere
Bedrohung. Rein mathematisch betrachtet war es ja das beste Ergebnis, weil du so einen Punkt mehr Vorsprung hast auf den Zweiten. Ja. So. Und wer Zweiter ist, ist doch am Ende wurscht. Also ganz ehrlich, ist doch Schnuppe. So. Aber nichtsdestotrotz, Thema verdienter Heimsieg, gehe ich mit. Ich habe mir kurz nämlich den XG nochmal angeguckt. 2,22 hatte Barca bei FotMob. Also zwei Tore wären, ein 2-0 wäre wahrscheinlich das verdientere Ergebnis gewesen.
Und was hatte denn Sevilla?
0,68, also so ein halbes Tor hätten sie schießen können, ja. Also ich kann mich jetzt nicht an die eine Sevilla-Szene erinnern, so ein Schüsschen gab es da mal von Lamela und aber so wirklich, du sagst es auch, das war, in der Abwehr standen sie gut, sie sind die beste Abwehr Spaniens, das war völlig zu Recht der Fall, hat man gut gesehen, wenn die verteidigen wollen, das können sie wie kaum eins weiter, das ist fast schon das neue Atletico, habe ich ja glaube ich bei, hat das bei der Zone auch der Kommentator gesagt, weiß ich gar nicht, irgendwo habe ich es gehört, so dass Sevilla so ein bisschen das neue Atletico ist, ne, viele 1-0s und oftmals minimaler Aufwand, maximaler Ertrag, super gut verteidigen können, also dahingehend schon ziemlich Atletico-esker Auftritt, Top-Abwehr, aber nach vorne, du hast es gesagt, war das zu wenig. Also im Umschaltspiel vor allem die paar Szenen, die sie hatten, da, wo ich mich dran erinnere, Ocampos zieht nach innen und dann ballert er ihn sonst irgendwo hin, rutscht er halb dabei aus. Er ist
einfach immer übermotiviert.
Also auch beim Torschuss übermotiviert, anstatt dass er einen coolen Kopf und dann entweder rüberlegt oder was auch immer und dann treibt er irgendein Zeug. Also oft schlecht und schlampig in den wenigen Offensivszenen. Defensiv, wie gesagt, waren sie super. Aber unterm Strich verdienter Sieg von Barca und es hätten ja wirklich auch wieder mehr Tore sein können. Also Frenkie de Jongs Kopfball voll früh nach keine Ahnung wie viel, 8-9 Minuten, den kann man schon machen, finde ich, mit ein bisschen mehr besserem Timing beim Kopfballspiel. Ferran Torres wieder das eine Mal einen Torwart hoch angeschossen als Direktabnahme, den kann man auch besser platzieren. Hinten raus gab es noch irgendeine Chance, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnere, wer die hatte. Also unterm Strich war Barca die bessere Mannschaft. Es war schwer, es war ein absoluter Härtetest, es war ein Top-Gegner wieder mal, aber es war wieder ein Sieg, der verdient war und vor allem auch wichtig, der zu Null kam. Und auch das ist ja ein Qualitätsmerkmal, ne?
Das stimmt. Kann man aktuell nicht viel meckern. Ich kritisiere ja auch gern eure Abwehr, aber auch Piqué lässt da aktuell immer weniger zu, überspielt da auch seine Langsamkeit.
Du, ich fand alle in der Abwehr gut. Ich fand Jordi Alba richtig gut gegen den Ball, hat mir gut gefallen. Araujo ist einfach ein unfassbares Viech. Das ist so ein...
Was auch immer der fordert, macht das
doch ohne Witz. Ich weiß nicht, was der für Steroide frisst, ja, aber das ist wirklich krass, was das für ein Viech ist. Ne? Also, dass er auch immer weiß, wie er dass er den Körper reinstellen muss, dass er nicht irgendwie tackelt wie wild oder so, sondern wirklich, der lernt dazu, dass er weiß, ich habe so einen Körper, ich habe den athletischen Vorsprung, ich bin schnell, ich bin kräftig, ich muss nur den Körper reinstellen. Das hat er so gut gelernt, das macht er jetzt schon so abgeklärt. Wirklich brutales Viech, der Typ. Also gefällt mir mega, mega gut. Wie gesagt, Jordi Alba, Piqué gefühlt auch ein bisschen abgenommen, ein bisschen schneller geworden, hatte ich den Eindruck. Also wirklich dritter, vierter Frühling, auch Busquets gegen den Ball gefällt mir unter Xavi in den letzten Wochen und Monaten super gut. Also wir loben das Angriffsspiel von Barca. Ja, das Gegenpressing ist stark und sie schießen Tore, wenn auch diesmal nur eins, aber oftmals ja vier. Aber auch gegen den Ball und auch in der letzten Linie die Abwehr, das ist wirklich verbessert. Also muss man echt loben. Das war ein super schweres Topspiel, aber es war am Ende ein verdienter Sieg. Und das zeigt auf, Barca ist auch in Big Games wieder da. Ne? Wir hatten Atletico, wir hatten, Villarreal haben sie eher glücklich gewonnen. Auch ein Big Game, kann man sagen. Aber wir hatten den Clásico, wir hatten, was vergesse ich, Napoli war ein Big Game, weil das ist ein Top-3-Team in Italien. Da musst du erstmal vier Tore schießen auswärts. Jetzt Sevilla geschlagen, also das sind Ausrufezeichen.
Sind einige Ausrufezeichen. Und Sevilla hat es gefühlt auch mal wieder eher aufs Unentschieden vielleicht angelegt. Ja, die Defensive war stark, 20 Gegentore. Diego Carlos spielt eine sehr gute Saison. Aber man merkt einfach auch da, Julen Lopetegui, diese Topspiele, das wird irgendwie nichts mehr. Ich habe mir mal wieder den Spaß gemacht und zusammengerechnet. Gegen die drei Top-Teams in La Liga, Barça, Real und Atletico, hat er von 51 möglichen Punkten nur 12 geholt. Und davon 8 immerhin gegen Atletico. Einer noch gegen Reals, 3 Unentschieden gegen Barça. Das ist dann eben auch, jetzt kann man sagen, ja, Kader hier, aber nein, wenn man da irgendwie ständig mitmischen will und vielleicht doch mal Zweiter, Dritter werden, ist das einfach zu wenig, wie wir die letzten Wochen da regelmäßig kritisiert haben.
Ja, und auch deswegen habe ich ausgerechnet hier, was noch geht in, auf Rang 5 und 4, ne, mit Betis und mit Sevilla, weil nochmal, der Blick muss nach unten gerichtet werden. Das war ja jetzt der von den letzten 10 Spielen, ich glaube das 8. Spiel ohne Sieg, 7. irgendwie sowas.
Bestimmt,
weil sie ja ständig unentschieden spielen.
Auswärts,
ja, sie hatten, ich glaube, 7 Unentschieden in 9 Spielen. So, also dementsprechend 8. Spiel in 10 dann ohne Sieg von Sevilla. Also Blick nach unten nochmal. Schade, dass es nicht noch ein Derby gibt. Ne? Ein Sevilla-Derby. So hinten raus, so am drittletzten, zweitletzten Spieltag, das wäre halt schon geil gewesen. Genau, ne?
Das hätte man. Das müsste man nächstes Mal so planen bei der Liga. Niklas hatte das vermeintliche Handspiel von Ronald Araujo in der, ich glaube, 25. Minute angesprochen. Im Real-Life-Szene sage ich auch ganz klar angeschossen. Er legt den Arm ja sogar an. Dann gibt es dieses eine ungünstige Standbild, wo man sieht, da ist ein bisschen Luft zwischen Oberarm und Oberkörper, aber auch das war so kurze Distanz. Ich glaube, auch Martial hat ja da exakt hingezielt und ich sehe da keine Intention von Araujo irgendwie, dass da was rauszuckt oder so. Also ging in Ordnung für mich, dass da kein Elfmeter gegeben wurde.
Ja, unterschreibe ich. So hat ja auch der Zone-Kommentator sehr, sehr gut zusammengefasst. Also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das war absolut die korrekte Entscheidung.
Ja, okay. Dann haben wir da eine ewige Frage zwecks Transfers. Hat unter anderem Nicola nochmal gemeint, so realistische Transferziele bei Barca, auch Real später noch, Cassie, Christensen, sind die jetzt schon fix? Laporte hatte ja da was angedeutet. Wie ist das?
Ja, er hat gesagt, dass zwei Namen sind fix, zwei Spieler, eine in der Verteidigung, eine im Mittelfeld. Und das sind die beiden, die gehandelt werden seit Wochen. Es gibt seit Wochen die Berichte, dass beide, logischerweise sind ja ablösefrei, dass beide sogar schon zugesagt haben, unterschrieben haben sollen. Es gab Verhandlungen etc. mehrfach. Also man kann davon ausgehen, dass es tatsächlich diese beiden sind. Bei Azpilicueta gibt es ja einen, den Barca ja auch will, der ja auch ablösefrei ist, gibt es einen Passus im Vertrag, dass sich der Vertrag irgendwie automatisch um ein Jahr verlängert und offenbar ist das passiert. Nur die Frage ist, will Azpilicueta das jetzt überhaupt? Oder also irgendwie gab es da wohl eine Verabredung, eine mündliche im Verein, dass er wohl, wenn er möchte, dass er trotzdem gehen kann. Muss man mal abwarten. Also, aber allein aufgrund dieses Passus im Vertrag oder dieses Details kann man davon ausgehen, der Verteidiger, der ablösefrei kommt, wird Christensen sein. Und witzigerweise haben sie sich unter der Woche mit noch einem anderen Verteidiger getroffen, der auch ablösefrei ist und der auch bei Chelsea spielt, nämlich, ich glaube, Sarsenisi heißt er, der Agent von Rüdiger, von Antonio Rüdiger, war in Barcelona.
Sarsenisi hat er nicht mal bei Dortmund
gespielt? Ja, ich glaube, das ist ein, ich meine schon, es war ein Dortmund-Spieler. Irgendwie ist sein Halbbruder oder sein Cousin oder irgendwie sowas, also sein Vertreter, sein Agent. Und
2002 bis 2008,
mitten in Barcelona, da in einem 5-Sterne-Hotel abgelichtet, also fast schon stümperhaft ein bisschen, weil normalerweise lässt man sich...
ein bisschen lanciert.
Kann sein, ne? Aber normalerweise lässt man sich ja da nicht bei Gesprächen fotografieren und erwischen, also eigentlich sind die Verantwortlichen aller Vereine da eigentlich klüger, ne? Aber da wurden sie mal erwischt. Ja, da gab es wohl 2-3 Stunden Verhandlungen zwischen der Rüdiger-Seite und Barca. Interessant. Kann ich mir aber trotzdem nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Also
Das könnte ja eher auch heißen, dass man vielleicht bei Araujo schlechte Karten hat, den zu verlängern. Also muss man ihn doch vielleicht eher die Angebote anhören und wenn da irgendwie ein 70-Millionen-Angebot kommt, dann doch sagen.
Also ich glaube, der Kollege Rüdiger landet in Spanien, aber eher ein bisschen nordwestwärts. So. Im weißen Teil Spaniens. Eher im weißen Teil. Kann ich mir vorstellen. Keine Info.
Kann ich noch nicht bestätigen.
Kann ich mir noch vorstellen, dass es eher so, also ein bisschen so, die Blancos werden hellhörig, guck mal, der Verhandler mit dem Erzrivalen, komm, wir legen noch 2 Millionchen drauf, so ein bisschen. Oder natürlich gilt natürlich auch für die Bayern, die ihn wollen und für Chelsea, die wollen natürlich verlängern. Also das kann schon lanciert sein, von wem auch immer, um dann ein bisschen den Marktpreis hochzutreiben. Man kennt das ja vor allem von Raiola. Der lässt sich ja sehr gerne fotografieren, wenn er irgendwo unterwegs ist. Um anderen Vereinen zu zeigen.
Zufall.
Guck mal, mein Klient.
Die wollen auch.
Genau, mein Klient ist begehrt. So. Ja. Also es würde mich überraschen, denn du hast Araujo, du hast Piqué, der wird weitermachen, du hast Eric Garcia und dann eben Christensen. Plus du hast noch Longley und Titi auf der Lohnliste. Also das allein sind 7, 6 Innenverteidiger. Ist ein bisschen Matsch, ne? Klar, sie werden Titi und Longley, glaube ich, möchten sie abgeben. Aber nichtsdestotrotz, ich kann mir nicht vorstellen, dass da Rüdiger bei Barca landet, um ehrlich zu sein.
Okay, okay. Nikola hatte noch bei Real eben auch so realistische Transferziele angefragt. Da gibt es eigentlich aktuell natürlich nur Mbappé. Ja, auch das, was er gestern gesagt hat, das sind ja auch nur, was soll er sonst sagen, Aussagen. Linksverteidiger wird passieren, Rechtsverteidiger ist jetzt dieser Vinicius Tobias, den schaut man sich erstmal an. Tchouaméni könnte passieren, genauso auch Pogba, je nachdem, was Raiola da noch will. Und ansonsten ist da noch nicht viel im Orbit. Haaland auch natürlich immer noch eine Option. Ich fand da noch spannend von Ole Input bezüglich Frank Kessie, was da so deine Einschätzung ist. Also er schreibt, ich finde, er ist ein guter Passspieler, aber als alleiniger Sechser, speziell bei Barca, er ist kein guter Passspieler. Und genau deswegen als alleiniger Sechser, speziell bei Barca, kaum vorstellbar, weil du ja da auch ein bisschen, ne, Qualität mitbringen musst im Aufbauspiel. Und da hat er, glaube ich, schon dazu geschrieben, ob er so der nächste Song werden könnte. Oh,
witzig, dass er das schreibt. Ich hatte diesen Gedanken tatsächlich auch. Und auch wirklich mit Song. Ich musste auch an Song denken. Ich habe nämlich Highlight Reel so kleine Ausschnitte gesehen, wie er sich in manchen Situationen verhält. Der Kollege Kessie oder Kessier, ich weiß gar nicht, ob man das eh spricht, ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie da die Regeln sind an der Elfenbeinküste. Aber ja, da musste ich so ein bisschen an Alex Song denken, ja, wo der sich auch nicht ganz so wohl gefühlt hat oder sich schwer tat beim FC Barcelona. Das ist halt immer mit Spielern, die aus anderen Ländern kommen, von anderen Vereinen, die auch teilweise ganz anderen Fußball spielen, ne, wo der Fokus ja gar nicht so auf Ballbesitz oder auf konstruktives, aktives Spiel gelegt ist. Also nicht so krass wie bei Barca, ne? Positionsspiel etc. Und die sich dann enorm schwer tun bei Barca, weil das halt einfach der schwerste Fußball der Welt ist, so nenne ich es einfach mal. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er sich schwer tun wird, auch wenn ich jetzt zu wenig Milan sehe, um zu sagen, er passt nicht oder er wird Probleme haben oder er ist ein Top-Neuzugang oder nicht. Das mag ich nicht einzuschätzen, dafür sehe ich viel zu wenig italienischen Fußball und dann auch erst recht Milan. Weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich tatsächlich schwer tut und dass er eher so als Market Opportunity gesehen wird. Also er ist ablösefrei und man probiert es halt aus und kann verschiedene Positionen spielen. Also kann ja die 8 spielen, die 6 und sogar die 10, glaube ich. Wobei die 10 am wenigsten, aber er könnte da eingesetzt werden. Also ein bisschen offensiver, ist ziemlich schussstark. Ist ein guter, super guter Elfmeterschütze, schießt, glaube ich, die Elfmeter reihenweise bei Milan. Ja, aber ich sage ja nur, ne? Also ein Mittelfeldspieler, der 8 Tore hat, weil 8 davon Elfmeter sind, der steigert seinen Marktwert auch, weil er einfach auf Tore schießt. So. Und deswegen, Market Opportunity kann sein, dass man sagt, ja, man versucht's halt und wenn es nach einem Jahr nicht klappt, mein Gott, dann verkaufst du ihn halt für einen 15er, 20er an Napoli, Bradford. Aber halt an Arsenal, an Napoli, an wen auch immer, an Valencia, an Atletico, keine Ahnung. Dass Barca auch so denkt, also von wegen, ne, wenig Risiko, weil er ablösefrei ist. Klar, du zahlst Gehalt und im Hintergrund ein bisschen Handgeld, aber in der Regel kannst du das nach einem Jahr mit einem Verkauf wieder reinholen. Also ich glaube, das könnte schon auch der Hintergedanke sein, weil ein fußballerischer Fit, ob er der ist, bleibt abzuwarten, um ehrlich zu sein.
Okay, gut. Soweit der Barca-Blog. Später machen wir nochmal Europa League. Jetzt müssen wir noch zu Atletico kommen. Und das fangen wir diesmal an. Atletico hat 4-1 gegen Alaves gewonnen. Es sah früh ganz gut aus, dann zwischendurch gar nicht mehr so. War auch ein emotionales Spiel. Diego Simeones Vater ist ja verstorben. Da wurde vor dem Anpfiff eben gedacht und da gab es dann auch ein bisschen Tränen natürlich im Auge. Wir haben da bei Max angefragt nach einem kleinen Fazit zum Spiel. Ich habe ihm später noch eine Frage gestellt. Jetzt hören wir uns erstmal an, was Max eben natürlich überzeugt. Dr. Rochi Blanco zum 4-1 gegen Alaves zu sagen hat.
Hola Nils und Alex, ich hoffe euch beiden geht's gut soweit. Meine Fazit zum Spiel gestern. Ja, mein Gedanke war, dass quasi Atletico ja eigentlich gefühlt gegen sich selbst gespielt hat. Also von der Art und Weise, dieses zerstörerische, dieses Gefaule, alle paar Sekunden dann ewig am Boden liegen bleiben, kein Spielfluss aufkommen, weil die erste Viertelstunde war halt echt erste Sahne, voll motiviert, Vollgas, schnell das Abseitstor, dann die Führung durch Felix. Ja, sah echt geil aus, wo man dachte, boah, schnelle Führung, könnte heute ein guter Tag werden, mit einem mal nicht so stressigen Spiel bis zur letzten Sekunde. Ja, kam ja alles dann bekanntlich anders. Und ja, es kam halt gar kein Spielfluss mehr auf, also null. Sonst ist ja Atletico in der Regel immer selber schuld eigentlich, dass sie ja nichts tun, aber durch diese Faulerei und ewig am Liegen bleiben und dies, das, Ananas, da ging ja gar nichts. Und ja, wie es kommen musste, kam dann der Ausgleich, eine Chance. Ich glaube, das war der erste Torschuss aufs Tor von denen überhaupt, von Alaves, und drin war er. Wie man es halt erwarten konnte. Wir von unserem Peña haben ja eh schon dann in der WhatsApp-Gruppe gesagt, das geht bestimmt wieder nach hinten los. Ja, gesagt, getan, passiert. Dann der Elfmeter gegen Cunha, meiner Meinung nach ein klarer, tritt ihm halt voll aufs Schienbein. Suarez sicher wie in der Regel, auch wenn er zuletzt bei uns gegen Getafe und bei den Urus einen Elfer verschossen hat. Aber ja, ging ja noch mal gut. Und dann, klar, mussten Alaves aufmachen. Dann ging eins auf den anderen. Ja, sah am Ende hoch aus. Und denkt man sich, boah, krasser Sieg. Aber ja, war knapper als gedacht. Aber nichtsdestotrotz, zum Glück, verdient am Ende.
Ja, sah eben zu Beginn mal wieder nach schnellem, direkten Fußball aus. Eben allein schon dieses Tor von Lemar, glaube ich, was dann abseits gegeben wurde, ging es ja schon schnell und direkt mal über die Außen, was ich vorhin schon gesagt hatte bei Betis. Und dann auf einmal Joao Felix kann auch Kopfbälle, na gut, wenn man so freigelassen wird. Aber irgendwie, ja, wie Max schon sagt, sind sie da wieder in alte Muster verfallen, vielleicht auch schon gedanklich in Manchester und so weiter, in den Verwaltungsmodus, Beamtenfußball fast ein bisschen, ja, hat es auch, ja, Max noch genannt. Ja, das, sie können es doch besser, sie zeigen es doch so oft und dann trotzdem.
Sie können es besser, ne? Also als sie mussten, konnten sie es wieder sehr gut, ja, weil plötzlich stand es 1-1, weil sie zu sehr verwaltet haben und zu sehr Atletico-esk da gedacht haben, ja, 1-0, komm, da schaukeln wir über die Zeit, der Gegner kann eh nichts kommen, wir ersticken das Spiel und ja, nee, plötzlich hoppla, ne, einmal gepennt. Tja, aber dann als sie mussten, hast du eben gesehen, die können Fußball spielen, denn das ist ja genau der Punkt eigentlich. Atletico ist ja viel besser im Gang nach vorne in der Saison als im, ja, Verteidigen. Also sprich gar nicht, ja, mehr das alte Atletico, wie es war. Deswegen sage ich ja, das alte Atletico ist eher Sevilla, die dann ihr 1-0, weil sie so gut stehen, reihenweise über die Zeit bringen können. Atletico kann das eben gar nicht mehr, sondern Atletico tut gut gar daran, Fußball zu spielen. Denn wenn sie das aktiv tun, können sie einfach binnen, was waren es, 20 Minuten 3 Tore machen und dann wirklich, ja, auch flotten Angriffsfußball spielen. Also es kommt nicht von ungefähr und man wundert sich, also man hat das, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm. Nur Real Madrid hat mehr Tore geschossen als Atletico in der Saison. 4 mehr. Was? 61 Tore Real Madrid, ja, 57 Atletico. Man hat das gar nicht auf dem Schirm.
Wow.
Atletico ist eine sehr offensive Mannschaft geworden. Das sind, ja, das ist ein Toreschnitt von 2 pro Spiel, ne? Fast. Also, ja, 57 in 30. Mhm. Fast 2 pro Spiel. Sprich, wenn da so ein schwacher Gegner kommt wie Alaves, macht das zweite, dritte und dann ist das Spiel rum. Es, ja, wäre beinahe bestraft, also es ging nochmal gut, aber es wurde zwischenzeitlich eben bestraft. Aber dann, als Atletico musste, haben sie eben, ja, zweiten, dritten, vierten Gang hoch und dann war Alaves chancenlos.
Ja, das hat man auch schon mal besprochen, von wegen, ich glaube, jeder Rochi Blanco-Fan würde unterschreiben, dass das Atleticos bester Kader in der Geschichte ist, aber da fehlen dann vielleicht doch ein bisschen so die Typen, die leiden können, die es auch mal dreckig machen und ja, sie haben es versucht hier mit Zeitspiel, aber irgendwie funktioniert das halt nicht richtig, haben sie das vielleicht ein bisschen verlernt, aber immerhin, es ist ja Besserung in Sicht, wenn man da auch, naja, dann langsam
ob City... Ich glaube, genau, ja? Du wolltest über City sprechen, ob sie es verlernt haben, wenn wir gegen City sprechen, sehen, ja, weil ich glaube, da werden sie nicht ganz so offensiv auftreten, also da werden wir eher wieder das alte Atletico sehen mit 23% Ballbesitz und Mauern und Bolzen und Holzen, wie ich so gerne nenne.
Netto-Spielzeit, 50 Minuten,
sowas. So ungefähr, ja, das kann das alte Atletico werden, aber ja, das neue Atletico sollte die Alaveses dieser Welt wirklich einfach 2-3-0, ja, abfiedeln und gut ist, also auch, ne, nach vorne, ja, aufs zweite spielen, weil man sieht, ja, wenn sie es machen, sind sie eigentlich wesentlich besser. Warum auch immer, wollen, ja, sie es nicht mehr machen.
Und das Spielermaterial ist da, selbst wenn die Starter es vielleicht nicht so hundertprozentig bringen, dann kann ja immer noch ein Joker kommen, das hat eben Cunha dann auf jeden Fall für die Wende gesorgt, nur dadurch, dass, wie hat es Max formuliert, klarer Elfmeter, ja, hat Cunha ja schon, ja, sehr gerne angenommen, ja, oder die Stollen gerochen hat an seinem Schienbein. Ja.
Also er hat viel draus gemacht. Natürlich wieder selbst schuld der Alaves-Verteidiger, dass sich da blöd, ja, anstellt, dass er da rumsäbelt mit seinem Fuß, ist unbeholfen und ist dämlich und ist selbst schuld. Aber wie Cunha da stürzt und schreit und fällt, und also das ist ja Neymar-mäßig wieder. Ja. Und bei Neymar sagt auch jeder, der übertreibt ständig und das ist eine Diva und das ist ein Schauspieler und ganz ehrlich, Cunha macht da nichts anderes draus. Also, ja, er macht sehr, sehr viel aus einer minimalen Stollenberührung, glaube ich. Das heißt jetzt nicht, dass das kein Elfmeter ist oder dass das ein falscher Pfiff ist, aber schauspielerisch war das schon Oscar-mäßig, ne? Und die waren ja erst neulich, also von daher passend irgendwo.
Genau, die waren ja erst. Da gab es auch Ohrfeigen, hat auch vielleicht mal wieder Joao Felix verteilt gegen seine Kritiker. Da kann man schon sagen, das ist jetzt seine beste Saison bei Atletico. Natürlich hat er jetzt schon so viele Torbeteiligungen wie noch nie. Also 10 Tore wettbewerbsübergreifend, 6 Vorlagen noch dazu. Und ich glaube, allein aus den letzten 8 Spielen hat er 7 Tore gemacht. Da hatte ich auch nochmal Max gefragt, wie er so seine Meinung zu Joao Felix ist, ob da vielleicht auch Antoine Griezmann irgendwie einen besonderen Einfluss hat. Also mal gucken, was Max dazu sagt. Achtung.
Dann zum Thema Felix, ob er jetzt angekommen ist. Ja, wir hoffen es doch. Also ich habe gestern mal nachgeguckt. In den letzten 8 Spielen 7 Buden. Das ist schon stark. Und er hat ja seinen Rekord von den Toren und Vorlagen ja jetzt schon eingestellt. Obwohl noch halt, ich glaube, 10 Spiele hatte der letztes Jahr mehr auf dem Tacho in der Liga und hat sie jetzt schon eingestellt. Also Chapeau, boah, schon ordentlich. Und was ich mir gestern gedacht habe, Kunja macht den Werner und ja, Felix macht den Suarez, wie eiskalt der da abgestaubt hat zum 3-1. Ja, und ob er angekommen ist, ich hoffe doch. Also Griezmann ist ihm da auf jeden Fall eine Hilfe, meiner Meinung nach, weil gleicher Spielertyp und unterstützt ihn halt auch in der Sache einfach. Und ja, macht es halt auch einfach. Viele portugiesisch sprechende Spieler im Kader, alles und verletzungsfrei endlich. Und das ist ja immer so, wenn er verletzungsfrei ist und dann nochmal seinen Rhythmus kriegt mit von Anfang an spielen und nicht irgendwie die letzten 20 Minuten noch reinkommen, dann läuft das ja auch. Und man sieht ja, es läuft. Hoffen wir, dass er das beibehält, weil das hatten wir letztes Jahr im Herbst bei der Saison auch gedacht, wo er den goldenen Herbst hatte und dann war ja auch wieder die Luft raus. In dem Sinne, ja, hoffen wir das mal, dass das so weitergeht. Und die nächste Show dann gegen City am Mittwoch in Manchester.
Verletzungsfrei ist auf jeden Fall wichtig zu nennen, dass er den Rhythmus hat auf jeden Fall auch. Ich würde auch sagen, was wir öfter mal schon erwähnt haben, das Thema Position, dass er nicht mehr auf dem Flügel versauert, sondern jetzt mit einer Doppelspitze agiert, dass er dann vorne, egal ob es da mit Griezmann zusammen ist, mit Correa, sah das schon auch ganz gut aus, gab es auch schon mal mit Luis Suarez zusammen vorne, dass das irgendwie mittlerweile mehr und mehr harmoniert, er mehr und mehr die Simeone-Tugenden verinnerlicht hat und es da jetzt auch in den letzten Wochen speziell sehr, sehr frühe Tore gab. Also das jetzt gegen Alaves war in der 11. Minute sein Treffer. Cádiz davor 3. Minute, Betis sein Tor in der 2. Minute, Osasuna auch 3. Minute und Manchester United wissen wir auch noch, das war auch so die 7. Minute rum. Also er startet gut in die Partien, ist voll da, hatte ja auch noch hier und da gegen Alaves ein paar andere gute Szenen. Also er ist irgendwie voll da mittlerweile.
Portugiesischer Frühstarter, ne? Also schon krass. Aber, was wir immer angesprochen haben, der Mann muss regelmäßig spielen. Und das tat er in 2 Jahren, auch ausgrund von Verletzungen, aber auch ausgrund von Cholos Eigenarten einfach nicht. Er hat nicht regelmäßig in jedem Spiel begonnen. Er saß immer wieder auf der Bank, kam dann wieder rein, dann wieder früh ausgewechselt in der 60. Das macht ja Cholo auch sehr häufig, vor allem weil er so ein Überangebot hat an Stürmern und an Offensivkräften. Ja. Aber man sieht, wenn du dem Jungen vertraust, wenn der verletzungsfrei bleibt, wenn er eine feste Größe ist, wenn er ein klares System hat, wenn er ins Rollen kommt, also ne, mit Selbstvertrauen eingespielt etc., ist das ein Bombenfußballer. Nicht umsonst wollte ihn Barca im Sommer, nämlich gegen Griezmann tauschen, und nicht um Laporta wollte den, ja. Und auch ich hatte da ein bisschen drauf spekuliert, als ich so gelesen habe, ja, hier Monster-Deal mit Griezmann. Hätte mir schon auch gut gefallen, denn in einer offensiv aktiv spielenden Fußballmannschaft würde Felix ja noch besser passen als eben zu Atletico, wobei sie ja ne, in der Saison ja wesentlich offensiver spielen als in vielen anderen Jahren. Aber man sieht, das ist ein Top-Spieler. Glaube ich, ergänzt sich auch gut mit Griezmann, der ja jetzt in den letzten Wochen wieder vermehrt spielt, weil auch der ja verletzt war. Geht natürlich auf Kosten des Kollegen Luis Suarez, der sehr, sehr selten spielt in den letzten Wochen, der jetzt der Edeljoker geworden ist, aber dem du ja auch das Alter ansiehst.
Das passt schon,
aber nichtsdestotrotz siehst du ihm auch an, dass er auch in der wenigen Spielzeit immer noch ein eiskalter Torjäger ist. Also das gegen welches Tor war es, das 3. oder was, mit dem Außenriss. Ich liebe solche Tore. So ein abgezockter Mittelstürmer, der kaum eine Chance braucht und dann eiskalt mit dem Außenriss auch. Also Megator, Top Number 9 Goal hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch Kunja ist zu loben. Also ich will nicht nur kritisieren wegen hier Oscar und so, sondern das ist ein super Joker. Das ist einer der Lieblingsjoker von Cholo Simeone, und wenn der reinkommt, vor allem in Heimspielen, dreht der so oft nochmal auf und hinten raus sorgt er dann für mega Gefahr, für Assists, für Tore. Auch beim verrückten, was war es, das 4-3 gegen Getafe, glaube ich, war ja, glaube ich, mit Tor und Assist beteiligt am Turnaround. Ja. Also auch das ist ein Top-Einwechsler, von daher ist auch ein Segen, so viele Offensivkräfte zu haben, die dann von der Bank einen Impact bringen, ne?
Ja, ja. Und dann, das macht doch vielleicht Hoffnung jetzt gegen Manchester City, gegen diese Übermacht. Wenn wir da jetzt auf City blicken, fange ich mal an mit einem kleinen Rückblick zu unserer Klassiko-Vorschau. Dort kam ja der Tonjin zu Wort. Der hat sich bei der einen oder anderen Ansage vielleicht vermacht, aber er hat auch gesagt, er glaubt, Guardiola wird leiden. Und ich glaube, mittlerweile ist auch Atleticos Defensive jetzt wieder so gefestigt. Ich glaube, Reinildo ist ziemlich schnell, hat sich eingefunden. Jetzt Felipe spielt weniger, weil Savic und Jimenez weniger verletzt sind. Oblak hat das Selbstvertrauen offensichtlich wieder zurück. Also die hatten ja eine Phase, wo sie irgendwie jedes Spiel mindestens 2 Gegentore kassiert haben. Gegen Barca noch die 4 und so weiter. Jetzt von den letzten Spielen gab es nie mehr als mal ein Gegentor. Ist immer noch nicht das Atletico wie früher, zu 0 und so weiter. Aber ich glaube schon, dass sie maximal motiviert sein werden. Dass sie mit dieser, gegen so eine aktive Mannschaft, mit ihrer dann destruktiven Spielweise, dass das schon eine Überraschung geben könnte bei City. Also dann nicht unbedingt den Atletico-Sieg, das ist mega auskontern, aber dass sie dort erstmal das Unentschieden halten können, oder?
Kann ich mir. Also würde ich nie ausschließen wollen, so würde ich sagen. Jimenez übrigens, glaube ich, ist tatsächlich just jetzt wieder verletzt, wenn ich mir nicht...
Ach was?
Ich meine, ich habe es heute aufgeschnappt auf Twitter, dass er irgendwas hat. Also auf jeden Fall, dass er ausfällt. Ich weiß nicht, wie schlimm oder was genau. Ja, okay. Ja, ich habe nur aufgeschnappt, er fällt, also jetzt,
doch, Felipe.
Fällt jetzt wieder aus. So viel zu dem Thema. Aber grundsätzlich, eins muss man zu Atletico sagen, nicht nur, dass sie sich absolut stabilisiert haben, defensiv wie offensiv und ergebnistechnisch natürlich erst recht, sondern auch, dass sie sich sehr, sehr wohl fühlen in der Underdog-Rolle. Und genau das sind sie gegen Man City. Wenn sie der klare Underdog sind, wenn niemand von ihnen erwartet, dass sie weiterkommen, wenn niemand von ihnen erwartet, dass sie das Spiel machen, beispielsweise wenn sie gegen Benfica spielen würden, würden sie sich viel schwerer tun, weil jeder erwartet, sie sind der Favorit, sie müssen das Spiel machen, etc. So können sie, sind sie Underdog, keiner erwartet was, und sie können nerven, können faulen, können beißen, können kratzen, können kontern, können Zeit schinden, all die wunderschönen Atletico-Cholo-Dinge machen, und ja, so Pep und Co. entnerven. Also sie sind in der Rolle, in der sie sich normalerweise, vor allem in Europa, mit Abstand am wohlsten fühlen. So, und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr unangenehm wird für City. Nichtsdestotrotz ist City die bessere Fußballmannschaft. Ja. Also wesentlich seit Monaten eine brutale Ergebnismannschaft mit brutalem Fußball, mit brutalen Spielern. Vor allem, die haben ja 17 Spieler, die sie von der Bank bringen können. Also die können ja 2 Teams stellen, die könnten beide in La Liga Meister werden. So einen unfassbar breiten Kader, von daher, das ist schon heftig. Und Pep ist nach wie vor ein grandioser Coach.
Also gab es aber schon bisher in erst einer K.O.-Runde das Aufeinandertreffen Simeone gegen Guardiola. Das war 2016, da war Guardiola noch bei den Bayern. Das war das mit dem Saul-Solo. Ich glaube, danach im Rückspiel hat er noch Xabi Alonso so einen flachen Freistoß reingemacht.
Getroffen im Rückspiel.
Ich weiß gar nicht mehr. Ja, müsste auch. Und am Ende Atletico weitergekommen wegen Auswärtstorregel. Also auch da wird Guardiola gelitten haben unter Cholo. Mal gucken, wie das da ist. Also ich tippe fürs Hinspiel nur so ein 1-1 oder so.
Ja,
100%ig verteidigen wird es
nicht. Ja, eben, nee, fällt mir schwer da, weil Atletico ja trotzdem jetzt nie safe war in der Abwehr, also so sicher. Nein. Sie haben nochmal gegen United, hat mir das sehr gut gefallen, vor allem im Rückspiel auswärts in Old Trafford, das war wieder Atletico-Fußball, auch das Hinspiel hat mir gut gefallen, das Ergebnis war natürlich blöd, dann das 1-1, aber ein 1-0 wäre hochverdient gewesen. Aber City ist einfach eine ganz andere Kragenweite und unterm Strich würde es mich trotzdem überraschen, wenn Atletico das überleben könnte. Nichtsdestotrotz, wenn es jemandem zuzutrauen ist, da das eine Tor mehr zu schießen, dann Atletico gegen City, weil auch City dafür bekannt ist, vor allem in Europa zu botteln, ne? Also in Topspielen da, warum auch immer, Elfmeter verschießen und 100%ige Chance vergeben und Monsterfehler in der komplett Abwehr,
umstellen.
Letzter Mann tritt über den Ball und Ederson stürmt raus und macht irgendeinen Quatsch und so, also das haben sie seit Jahren, warum auch immer, in Europa immer mal drin. Und dann wäre Atletico schon die typische Mannschaft, die sowas auszunutzen weiß. Also von daher, das wird schon knifflig. Also ich muss auch sagen, das ist das Spiel, das Matchup in der Champions League, auf das ich mich am meisten freue. Die anderen finde ich nicht so geil. Klar, jetzt Chelsea-Real kommen wir gleich. Ist natürlich das Rematch von letztem Jahr. Ja. Revanche, ich weiß. Und Champions League Titelverteidiger etc. Aber trotzdem, es kitzelt am meisten, wenn ich hier auf City gegen Atletico blicke. Also ich freue mich wirklich da sehr drauf.
Ja, kitzelt mich auch, und das sogar so sehr. Jetzt kommt's, dass ich nächste Woche innerhalb von 24 Stunden zwei Viertelfinal-Rückspiele live im Stadion sehen werde. Also da, weil Atletico gegen City, habe ich mir gedacht, komm, da gönnst du mir dir mal ein Ticket, 120 Euro bin ich dann echt, auch. Echt,
war das ganz easy, über einen Ticketshop zu kaufen?
Oder? Es gab noch vereinzelte Plätze über Atletico selbst. Ja, habe ich irgendwie gestern Abend spontan geschaut und irgendwie gab es
sehr nice.
Dann nur drei einzelne Plätze.
Ja, aber so. Mega nice, hey. Ja, mega gut. Boah, jetzt bin ich endgültig neidisch. Jetzt bin ich endgültig neidisch. Nee, sehr geil. Aber wir drücken hier natürlich Atletico die Daumen, oder? Da sind wir uns einig.
Ja, spanischer Fußball,
jawohl.
Tiki-Taka. Vamos. Naja. Ja, dann gibt es noch ein anderes Viertelfinalspiel, wo es Alex nicht so kitzelt. Und ich muss aber auch sagen, Chelsea Real Madrid kitzelt mich erstmal nicht so, weil ich im Hinspiel, das kann man sich vielleicht sparen. Ich will jetzt nicht sagen, das wird der gleiche Angsthasenfußball wie in Paris, denn der Unterschied zum Hinspiel in Paris wird sein, dass Karim Benzema dabei ist, sprich es gibt schon mal ein, zwei Torabschlüsse, vielleicht mehr, und das Mittelfeld kann nicht so katastrophal spielen, also Kroos, Modric können nicht so viele Bälle verlieren, das haben die noch nie wie in Paris, deswegen wird das schon mal besser sein, aber Real Madrid wird nicht auf Sieg spielen. Wichtiger ist, nicht zu verlieren im Hinspiel. Und da braucht man uns, glaube ich, nicht viel schönreden, von wegen, dass es das furios wird.
Das ist traurig, das zu sagen. Ne? Das ist fast schon beschämend für den Madridismo, wenn das der Mindset ist. Also, tja, weiß ich nicht. Ich hoffe ja für den Madridismo, dass das Ancelotti nicht wieder so konservativ spielt. Aber ich fürchte, du könntest recht behalten, Herr.
Ja, also wenig Risiko. Es wird auch wieder, der Ansatz ist ja an sich nicht verkehrt, gegen eine offensiv starke Mannschaft wie auch gegen PSG ein bisschen das Pressing aushalten, die laufen lassen, das nervt irgendwann den Gegner und dann schickst du einfach mal ein Vinicius. Aber das hat einfach in Paris überhaupt nicht funktioniert. Im Rückspiel ist man auch mit dem Druck erst spät zurecht klargekommen und es müssen eben ein paar Dinge verändert werden. Wie gesagt, Benzema wird starten, das ist schon mal ein Unterschied, und wichtig wäre auch, dass kein Asensio startet, sondern Federico Valverde, und das nicht nur, weil Valverde es mehr will und hungriger ist, sondern weil Valverde mehr Carvajal unterstützt. Das war ja auch so eine Schwachstelle gegen PSG in Hin- und Rückspiel. Von dem her, es gibt Dinge, wo man als Madridista ein bisschen optimistischer sein kann, aber da jetzt viele Tore erwarten, zumindest nicht von Real Madrid, das glaube ich nicht. Aber das macht es ja trotzdem noch offen, weil es ist einfach Strategie jetzt ohne die Auswärtstorregel. Irgendwie das Hinspiel überstehen, einfach nicht verlieren, und dann ist im Rückspiel im Bernabeu mit dieser Magie und bla ist dann alles drin. Aber ich habe schon immer noch gehörig Respekt vor Chelsea nach diesem Halbfinale, auch wenn die in dieser Saison vielleicht nicht ganz so geil sind wie letztes Jahr unter Tuchel, habe ich da immer noch hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit, ihrer Qualität schon Respekt vor. Mal schauen, was das wird.
Ja, gehe ich mit. Ja. Einschätzung teile ich. Bleibt mir gar nicht so viel anderes übrig zu sagen zu dem Spiel.
Donnerwetter.
Nee, ich glaube auch, dass sie werden es darauf auslegen, dass es im Bernabeu wieder umdrehen quasi. Also entweder das Unentschieden in den Sieg oder eine 0-1-1-2-Pleite in einen Sieg. Irgendwie sowas kann ich mir auch gut vorstellen. Ob es klappt, bleibt abzuwarten. Immer kommt man damit auch nicht davon. Ne? Aber ich glaube schon auch, sie werden es eher safe spielen und dann schauen, dass im Bernabeu dann wieder der Geist des Bernabeu erwacht. So ein bisschen, ja.
Genau. Was traust du denn Villarreal zu gegen die Bayern? Ähnlich wie Salzburg, dass vielleicht das Hinspiel ein bisschen zu locker angegangen wird von den Bayern, dass da vielleicht irgendwie ein Unentschieden drin ist oder so. Rückspiel mal außen. Wobei Hinspiel ist ein Villarreal von
denen. Ja, Hinspiel ist ein Villarreal. Das Problem ist, die haben jetzt in La Liga drei der letzten vier Spiele verloren. Also die.
Ja, aber das ist.
Ja, aber trotzdem.
Das ist doch Emery. Dem ist doch die Liga egal.
Ja, aber trotzdem. Plötzlich ist der Schwung ist ja völlig weg. Das Mojo verloren. Du verlierst bei Levante, dem Tabellenletzten. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ne? Ja, Levante schlägt Villarreal und ist jetzt nur noch Vorletzter. Also das musste er auch erstmal schaffen bei Levante, die erst drei Spiele gewinnen konnten. Und
der Sinan Asani hat's getippt. Hut ab,
ja. Also das musste er auch erstmal schaffen, in Levante verlieren, die erst drei Spiele gewonnen haben. So. Oder bei Levante, ist ja in Valencia. Von daher natürlich, das macht mir dann schon Sorgen. Wenn sie besser in Form wären, würde ich ihnen auf jeden Fall das Unentschieden zutrauen, weil sie einfach, sie sind die offensivstärkste Mannschaft La Ligas zu Hause, Villarreal. Keine Mannschaft schießt mehr Heimtore in La Liga als Villarreal, 35 an der Zahl in 15 Spielen. Also die haben da Firepower und du weißt es ja auch, ne? Die sind immer unbequem gegen Barca, gegen Atletico, gegen Real Madrid. Holen die immer die Punkte. Das ist nach wie vor eine Top-Mannschaft in Spanien, aber eine sehr launische und launige und man weiß nicht warum. Und das kannst du dir gegen die Bayern nicht erlauben. Also Bayern nochmal, das ist auch eine andere Kragenweite. Sie haben grundsätzlich, was es braucht, um auch Bayern zu ärgern, ähnlich wie Salzburg das geschafft hat, mit Top-Umschaltspiel, ne, mit Gegenpressing, mit, sie können ja auch super gut Fußball spielen, das ist ja auch eine Top-Fußballmannschaft an sich, aber sie sind halt so unkonstant, mal machen sie es, mal nicht, mal 20 Minuten sind top, dann haben sie 20 Minuten wieder gar nicht den Ball, das ist immer Villarreal, du weißt nicht, was du bekommst, und gegen die Bayern, puh, das, also so 20, 30 sehr schwache Minuten können sich gegen die Bayern komplett rächen, da kannst du auch drei Glocken kassieren, ne?
Ja, das kann schnell passieren. Also da bin ich gespannt, wenn irgendwie Pino und Co. und Chukwueze irgendwie den Konter starten, kann das auch was werden und die Bayern irgendwie wieder ein bisschen Wechselfehler haben, was auch immer. Aber Hinspiel könnte vielleicht noch eher was gehen als dann. Ja. Wobei eigentlich könnten alle vier Hinspiele unentschieden enden.
Könnten schon.
Benfica gegen Liverpool was reißen.
Könnten schon, aber ich glaube spätestens in München gibt es dann auf die Mütze für Real, ja, weil ich glaube diese Power können sie nicht verteidigen. Ja. Also sie können auch 2-4 oder 2-5 in München dann verlieren, weil sie zwei Top-Konter setzen, aber ansonsten, wenn die Bayern da angreifen wie die Dampfwalze, wird der Kollege Raul Albiol dem nicht standhalten können. Im betagten Alter ist er ja schon. Und deswegen fürchte ich, das wird too much für Villarreal. Ich wünsche es ihnen, dass er gut dagegenhalten können, vielleicht zumindest im Hinspiel, aber die Bayern sind schon sehr wuchtig.
Wenn sie wollen, ja, ist es so. Ja, was will denn Barca in Frankfurt? Ich meine, du wirst es dir vor Ort sogar anschauen.
Sie,
da jetzt das Risiko, dort auch zu stolpern oder dort ein bisschen nur Halbgas zu geben? Oder meinst du, die hauen
das,
mal einen raus?
Das ist ja das Schöne an Xavis Barca. Da gibt es kein Halbgas, da gibt es kein Vorsichtig, da gibt es gar nicht, wir gucken mal. Ja, nee, wir spielen, um zu gewinnen. Wir wollen dieses Spiel gewinnen und wenn wir ein Tor haben, wollen wir das zweite in aller Regel. Klappt natürlich nicht immer, aber sie wollen, das gefällt mir mega. Ich glaube, sie wollen auch in Frankfurt. Da fährt man nicht hin, um zu sagen, ja, wir gucken mal unentschieden und dann im Camp Nou schießen wir sie ab. Nee, die wollen da gewinnen. Ob es klappt, ist natürlich was anderes. Ein Gegner spielt ja auch mit und man hat gegen Galatasaray gesehen, so leicht ist das gar nicht, auch wenn man klarer Favorit ist. Und sie sind klarer Favorit gegen Frankfurt. Die haben jetzt, Alter, 0-0 gegen Fürth gespielt zu Hause, ne? Das ist davor gegen Bielefeld daheim verloren, in Augsburg nicht gewonnen, das sind ja absolute, ja, nicht die besten Mannschaften Deutschlands, so nennt man es mal, und Frankfurt kann die nicht mal schlagen und wenn dann dieses Barca kommt, solltest du natürlich sagen, Barca ist eine Nummer größer, wenn nicht drei. Ja. Aber das Galatasaray-Spiel hat gezeigt, wenn ein Gegner 100.000% top motiviert ist mit seinen Fans im Rücken, ausverkauftes Haus, die sind der 12. Mann und der 13. Mann auch noch, boah, dann kann das Kräfte freisetzen bei so einer Mannschaft. Vor allem historisches Spiel. Das Krasse ist, es gab diese Paarung in Europa noch nicht. Noch nie hat Frankfurt gegen Barca. Und Frankfurt hat ja auch eine unfassbare Vereinshistorie mit Europapokalsiegen und whatever, ne?
Finale gegen Real Madrid.
Genau, also es ist ja, sie sind zwar lang nicht mehr dabei und Champions League waren sie nie, aber sie haben ja eine bunte Historie, aber diese Paarung gab es noch nicht. Also das kann schon Kräfte freisetzen in einer Mannschaft, in einem Verein, durch die Fans. Ja. Dann kannst du über dich hinauswachsen und Barca das Leben sehr schwer machen. Man hat es in Galatasaray gesehen, das kann schon ähnlich werden. Also sehr, sehr unbequem. Aber unterm Strich sollte Barca wirklich die bessere Fußballmannschaft sein und da schon das auch zeigen.
Und auch im Hinspiel mehr oder weniger den Ansatz zeigen, kurzen Prozess machen zu wollen. Ob es dann klappt, ist was anderes, wenn irgendwie Frankfurt genauso effektiv ist. Aber ja, bin ich gespannt. Und du dann eben mit Akkreditierung vor Ort.
Ja, es sieht tatsächlich gut aus. Heute kam eine Meldung von Frankfurt, aber das ist auch ein bisschen, also man musste, obwohl ich schon die Akkreditierung, musste ich nochmal das ausfüllen und nochmal bestätigen und dann kommt nochmal eine Bestätigung zurück. Okay. Also ein bisschen.
Klingt deutsch,
also auch einmal um drei Ecken zu viel. Deswegen 1000%ig ist noch nicht, aber zumindest es ist in die Wege geleitet. Ja. Also es sieht schon gut aus und ich habe sogar hätte sogar ein Auswärtsticket safe auch noch, also um mich abzusichern. Also das wird ich freue mich mega, das wird ein geiles Spiel, vor allem ausverkauftes Haus in Frankfurt. Ich weiß gar nicht, wie viel reinpassen. Nett. 60.000, 50, keine Ahnung, aber das wird brutal. Das wird eine tolle Stimmung. Ich hoffe fast sogar auf ein Spiel mit Toren auf beiden Seiten. Also ich würde es mir auch gönnen, dass Frankfurt da ein Türchen schießt. Das heißt ja nicht, dass Barca hier nicht gewinnen muss, ne? Sondern dann geht's halt 3-2 Barca aus oder so. Also ein wirkliches Fußballfest, wo die Fans auf ihre Kosten kommen, wo ein schönes Fußballspiel mit am Ende dem richtigen Sieger aus Barca-Sicht. Aber würde mich schon freuen, hätte ich schon Bock drauf, ja. Okay, aber unterm Strich spätestens im Camp Nou, also selbst wenn du in Frankfurt nicht gewinnst, spätestens im Camp Nou solltest du zeigen, ja, dass du mit Abstand die bessere Fußballmannschaft bist.
Ja. Okay. Na gut, wird eine lustige Woche mit eben Champions und Europa League. Die vier Spanier sind immer noch vertreten. Unsere Prognosen habt ihr jetzt so grob gehört. Ich habe nur noch eine kleine Info von einem unserer Lieblingsclubs. Das ist Recreativo, also in Huelva. Da werde ich natürlich auch mal vorbeischauen jetzt in den 6-7 Wochen in Spanien. Die sind vorzeitig Meister geworden durch diese Liga-Neu-Umgründung, Umstellung vom Verband RFEF. Sind die ja durchgerutscht in die 5. Liga sogar. Und jetzt vorzeitig Meister geworden. Zurück in der 4. Liga, also Paso a Paso, der Decano, der älteste Club Spaniens, 1889 gegründet, ist ja mehr und mehr langsam zurück. Da war jetzt am Sonntag Meisterfeier, da habe ich ein paar Bilder aus Huelva bekommen von der Verwandtschaft. Also nur, dass ihr das auch schon mal gehört habt. Und ja, jetzt gibt's dann bald wieder ein paar Eindrücke aus dem Stadion. Du musst dann natürlich auch was aufnehmen. In Frankfurt, ne? Oh. Tiki-Taka-Sticker nicht vergessen.
Ach so, aber den darf ich ja nur in die Kamera halten, oder darf man dich auch irgendwo hinkleben? Du machst das nie, ne? Du hältst das.
Ja, das kleben schon auch
mal. Das hin verschrumpelte irgendwo. Ding ist bei dir seit 3 Jahren im Rucksack und überall dabei, aber du packst es nur aus, fotografierst es und dann packst du ihn wieder ein, ne?
Anstatt, der kommt mal in ein Museum. Der war schon überall.
Der war schon überall. Anstatt das Ding mal irgendwo hinzukleben, du Fuchs, ey.
Naja. Ja, vorm Bernabéu klebt schon auch irgendwo ein. Ja. Hat letztens einer entdeckt und uns
fotografiert. Das stimmt, aber gut. Genau. Und deswegen ist es ja so kultig, die Dinge auch wo anzubringen, so, weil in 3 Jahren kommt irgendein Frankfurter, stolpert über meinen Aufkleber und denkt sich, hey, cool, guck mal. So. Und das ist ja das
Coole. Kaka.
Deswegen sollst du die Dinger ja auch mal drankleben, ja?
Ich habe mir ein paar neue mitgenommen.
Ja, richtig. Und
Wander werde ich zukleistern.
Überall, hier, wenn du bei Huelva bist und wenn du, was weiß
ich. Ich will zum Pokalfinale. Ich habe mit Tiki-Taka-Akkreditierung angefragt, aber ich glaube noch keine Antwort. Und das ist ja eh noch in 3 Wochen. Vielleicht klappt das ja im La Cartuja zwischen Valencia und Betis. Aber
ich möchte auch gerne nach Sevilla zu einem Finale, nämlich Europapokal.
Ah, oh,
Europa League ist Europapokal. Europa League ist ja auch.
Du kannst ja auch unten noch.
In Sevilla. Von daher, ja, da trifft sich die Fußballwelt. Wer weiß. Kurzer Nachtrag noch. Das ging nämlich unter. Max hat nochmal eine Extrawurst rausgehauen. Er ist ja Super League-Supporter. Hat sich die Super League-Kategorie geschnappt und deswegen gewinnt er natürlich, obwohl er was 2 Wochen erst dabei ist als Supporter, gewinnt er an Prominenz. Er hat noch eine Transfergerüchtfrage. Und zwar will er was zu Dybala wissen. Der verlängert seinen Vertrag bei Juve nicht, weil Juve ihn, obwohl er bleiben möchte, nicht haben will. Und es heißt wohl ja, wenn er jetzt schon weg muss aus Turin, möchte er am liebsten nach Spanien. Und dann schreibt Max, zu Atleti könnte er passen, meiner Meinung nach, weil man auch ohne Neuner spielen kann, siehe Felix und siehe Griezmann zuletzt. Nur, naja, das Gehalt halt. Wenn Luis Suarez gehen sollte, könnte man das 1:1 ersetzen, plus den Platz im Angriff dann quasi aus seiner Meinung mit Dybala bestücken. So, was sagen wir dazu? Ich würde sagen, grundsätzlich vielleicht ja, aber das ist halt wieder kein Neuner. Und wenn Suarez schon geht, braucht Atletico.
Du brauchst einen
Neuner. Sie haben zu viele von diesen Halbneunern, von diesen hängenden Neuner. Felix, Griezmann, Cunha, Angel Correa, das sind einfach 4 Spieler, die alle die hängende Spitze geben. Also der zweite Stürmer neben den echten, aber den einzigen echten, der ist 35 und der wird jetzt wahrscheinlich gehen in Suarez. Also wenn neuer Stürmer, würde ich sagen, dann brauchst du einen richtigen Neuner. Deswegen Dybala würde dann nicht passen für mich zu Atletico, ist auch ja nicht so laufstark und so kampfstark, ne? Ist ja eher ein Wusler, so im Ballbesitz ein bisschen. Also zu Barca passt da finde ich auch nicht, weil die Position es bei Barca nicht gibt. Xavi will ja mit echten Flügelspielern spielen im 4-3-3, ne? Die Dembélés dieser Welt. Da passt er auch nicht. Deswegen sehe ich da nicht viel Platz, um ehrlich zu sein. Vielleicht doch bei den Blancos, weiß ich nicht.
Och, das ist ja dann auch irgendwie immer noch diese Benzema-Position, so einer, der nicht ständig im Strafraum
steht. Nee, das wäre ja diese Asensio-Position, dass du sagst, so halb rechts hängen, so ein bisschen, zieht gern nach innen, toller Schuss, also am ersten so Asensio vergleichbar, aber
Ja, weil, da kommt der Mbappé.
Ja, naja, weiß ich nicht. Also schwierig.
Umsonst geschenkt, oh, meinetwegen kann der Gladiator sich da mal im Bernabéu vorstellen, aber oh, so richtiges Match ist es für mich noch nicht. Mal gucken, was dann noch wird. Am Ende finden die doch noch irgendwo eine kleine Gehaltserhöhung oder so. Schauen wir mal. Jo, ich glaube, wegen unserer nächsten Folge müssen wir dann gucken, weil ich habe nächsten Montag ja schon wieder Champions League-Stress. Da ist ja am Dienstag dann das Rückspiel. Aber das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Ja, war eine lustige, bunte Folge. Danke fürs Einschalten.
Im Moment, du moderierst hier noch nicht ab her. Wie? Hinten raus, wie schaut's bei Kicktipp aus? Die Tiki-Taka-Tipps, das willst du verschweigen. Mann. Ja, ja. Ja, aus gutem Grund will das verschweigen. Der Herr Kern, liebe Hörer, ist aus den Top 15 gepurzelt. Rang 16, 4 Plätze verloren, Nils Kern. Das sieht nicht mehr gut aus.
St. Louis da, es geht's
besser. Das sieht überhaupt nicht mehr gut aus. Und Erzrivale Trujka auf Rang 6. Ich bin nur noch 15 Punkte vom Topplatz entfernt, von Rang 1. Paul hat den natürlich immer noch in der Seite. Ich weiß gar nicht, wie viel Spieltagen. Aber der 78er ist nur noch einen Punkt dahinter auf Rang 2. Also richtig schön kuschelig an der Tabellenspitze. Mal schauen, ob ich mich
unser Kumpel Fipsi ist Dritter mittlerweile. Ja,
hat sich auch hochgemausert. Mal schauen, ob ich das so ein bisschen hinkuscheln kann in den nächsten Wochen. Also ich habe auf jeden Fall 17 Punkte geholt. Wer das Ding gewonnen? 20 Kareem. Kareem the Dream mit 20 Punkten zieht er sich, wobei heute ist ja noch ein Spiel, ne? Real Sociedad Espanyol zu später Stunde.
Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon vorbei.
Ja, das stimmt, aber zu später Stunde, ne? Das fehlt dann noch, aber spannend. Also ich habe jetzt genau 400 Punkte, so wie Luis Martins auf Rang 5. Also ich sag mal so, Herr Kern, aus gutem Grund will er hier das Tiki-Taka-Tipp
spielen. Ziel ist nur noch Top 10. Ey, das ist echt, ja, es tut weh, dich so weit vor mir zu sehen. Nach der Hinrunde auch, gebe ich zu.
Tja.
Na gut, mal schauen, vielleicht kann ich da nochmal was.
Es sind ja noch genügend Spieltage, es kann sich ja schnell drehen.
Ach, Spieltage, das ist eigentlich schon die Meisterschaft für Real.
Ich habe 19 Vorsprung auf dich.
Schauen wir mal. Ja, gut, also da Glückwunsch an Kareem, an Paul, auch an den Alex und so weiter. Ihr Tippmonster. Ich gehe mir jetzt mal draußen irgendwo eine Kanya holen oder nochmal ein Bocadillo de Calamares. Edge. Und dann hören wir uns nächste Woche mit vielen Eindrücken aus den Stadien. Also, liebe Leute, danke fürs Einschalten. Hasta la próxima. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.